NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer ist es schön, dass wir den Abend gemeinsam verbringen. Ich freue mich gleich auf den Comedian und Kabarettisten Herrn Schröder. Eigentlich ist er studierter Deutschlehrer. 12 Jahre hat er unterrichtet, dann hat er den Job an den Nagel gehängt und ist jetzt nicht mehr vor kleinen Klassen, sondern vor großem Publikum auf der Bühne zu Hause. Über seine Liebe zur Schule und der Bühne, darüber spreche ich gleich mit ihm im Kulturspiegel. Und dann geht es nach Langförden, einem Ortsteil von Vechta. Der Verein Theater für Jedermann führt nach 3 Jahren Arbeit das Stück Viel Lärm um nichts von William Shakespeare auf. Schön, dass Sie dabei sind. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Herr Schröder mit Vornamen Johannes ist Deutschlehrer. Er hat studiert, 12 Jahre lang unterrichtet und arbeitet jetzt nicht mehr vor kleinen Klassen, sondern vor großem Publikum. Er ist nämlich erfolgreicher Comedian, Kabarettist und seine Shows sind eigentlich immer sofort ausverkauft. Am Sonntag, da ist er zu Gast in Hannover im Theater am EGI und jetzt schon hier bei mir im NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel. Hallo Herr Schröder.
Guten Abend, Martina, ich freue mich.
Herr Schröder, ich sage jetzt Johannes, ne?
Ja, gerne.
12 Jahre lang bist du Deutschlehrer gewesen, jetzt stehst du aber als Kabarettist vor großem Publikum. Wann kam denn eigentlich der Moment, an dem du gemerkt hast, also ich verlasse jetzt das Klassenzimmer und gehe auf die große Bühne?
Die Schüler haben mir irgendwann gesagt, Herr Schröder, tun Sie uns einen Gefallen, erzählen Sie uns nicht diese schlechten Witze jeden Morgen. Suchen Sie sich freiwilliges Publikum, das sich wehren kann. Wir möchten hier was lernen, wir sind in der Schule. Bitte machen Sie es woanders, machen Sie es nicht hier. Na, so ähnlich war es, glaube ich, gewesen. Aber ich hatte wohl eine Theater-AG, eine sehr, sehr, sehr engagierte Theater-AG. Und im Laufe dieser Arbeit mit den Schülern hat irgendwann eine Kollegin zu mir gesagt, Herr Schröder, Sie sind doch selbst eine Rampensau. Und dann kam es, glaube ich, so dazu. Es sind verschiedene, viele, viele Schritte gewesen, die dahin geführt haben.
Dann bist du weggegangen von der Schule und wie ging es dann weiter?
Ich war in Kanada mit einem Sabbatjahr. So machen ja viele Kolleginnen und Kollegen einfach mal ein Jahr sich eine kleine Pause gönnen. Und ich habe unter dem Deckmantel, dass ich dort so Regieassistenzpraktikum mache bei einem Theater, habe ich dort in so kleinen Comedy-Clubs so Pointen geübt und einfach so Stand-up-Auftritte gehabt von 3 bis 10 Minuten Länge und habe da heimlich sozusagen ganz weit weg von zu Hause, habe ich da so ein bisschen meine Comedy geübt. Und es hatte noch gar nichts mit Lehrer zu tun, es ging einfach so darum, mal zu gucken, was passiert, wenn man auf die Bühne springt, ob das funktioniert. Und eben ganz weit weg, eben Schamgefühl und so weiter und im Ausland ist man mutiger. Ja. Und dann habe ich das einfach mal dort ausprobiert und habe mich tatsächlich aber seit diesen 10 Jahren ist dieser rote Faden bestehen geblieben. Also dieser rote Faden, dass dieses sich auf die Bühne trauen, dieser Schritt auf die Bühne, der ist immer noch aufregend, ist immer noch spannend und immer noch genauso wie am ersten Tag.
Aber ist das Lampenfieber jetzt größer als bei der ersten Unterrichtsstunde?
Es ist im Grunde wirklich eigentlich in der Essenz identisch. Es ist dieses Lampenfieber und es ist auch was Wunderbares, dass es da ist, weil in diesem Lampenfieber liegt der Respekt vor der Situation und der Respekt vor den Menschen, denen man gegenübertritt. Und das ist wirklich bei einer 10. Klasse genauso wie beim EGI-Theater. Es ist dieses innere Gefühl, funktioniert diese Kommunikation, kann man das rüberbringen, was man rüberbringen möchte. Ja, irgendwie funktioniert die Verbindung, die man eingehen möchte. Ne? Das ist eben... Das ist einfach nicht in Stein gemeißelt und man kann es auch nicht runterrattern. So, es ist kein Programm, was man einfach so mechanisch runterspielt. Dann wäre es ja irgendwie Kino oder so, keine Ahnung. Also es ist halt jeden Abend anders und beruht immer auf anderen Gesetzen. Dann mal ist der Einstieg irgendwie, funktioniert nicht, aber dann schafft man es vielleicht bei einer anderen Nummer, die Leute irgendwie zu kriegen. Und so, es ist immer, wirklich immer anders. Und die Aufregung ist immer da. Ich versuche irgendwie damit klarzukommen, seit all den Jahren, ich weiß noch nicht.
Scheint ja Spaß zu machen. Die Programme sind ja echt voll von Anekdoten aus dem Lehrerleben. Wie viel echte Schule steckt denn da wirklich in den Geschichten?
Also da steckt immer der wahre Kern drin. Und natürlich tue ich da mal das ein oder andere hinzu, dichten oder erfinden. Aber der Ausgangspunkt sind immer meine echten Erlebnisse. Also ne, zum Beispiel rede ich über, habe ich eine ganze Nummer über die Pubertät und über das Aufwachsen der Jugendlichen und über das, was bei Klassenfahrten passiert und dass bei einer Klassenfahrt immer so dieser Moment des Regelbruches stattfinden muss, der Eskalation, dass irgendwas schief geht, dass man irgendwie einen Schüler an der Raststätte vergisst oder irgendwas. Oder
kann mal passieren.
Aber dass eben immer irgendetwas passiert, weil nur das eben sich dann auf der, sag ich mal, auf der Festplatte der Seele einspeichert für immer. Also diese, das sind eben so allgemein menschliche Themen, die ich in der Schule erlebt habe und ja, die ich einfach nacherzähle und sicherlich mit Pointen etwas anreichere, mal hier oder da, sodass man gut zuhören kann, aber der Kern ist immer echt und wahr und ich gucke auch, dass da ja irgendwie was über das Leben erzählt wird und über Pädagogik und über Schule. Also ich bin irgendwie ja im Herzen immer noch Lehrer, das ist es ja.
Ich bin tatsächlich ja auch mal bei dir in einer Show gewesen, das ist jetzt glaube ich 1-2 Jahre her, das war in Berlin bei den Wühlmäusen und was mir da aufgefallen ist, dass es sehr interaktiv ist, also du machst sehr viel mit dem Publikum und es sind auch sehr viele ehemalige Schüler dabei gewesen tatsächlich von dir und es kommen auch viele Lehrer, also ich habe das Gefühl gehabt, ganze Lehrerkollegien gehen zu dir in deine Shows. Ja. Was macht das mit dir?
Genau. Das macht sehr viel mit mir. Also das ist erstmal sehr, sehr schön, wenn ich da so ein Cholerikum vor mir habe von Lehrern, weil es ist ja, ich fühle mich nicht weit weg von meinem ehemaligen Cholerikum auch noch selber und jeder kann sich vielleicht mit einer oder anderen Geschichte immer identifizieren, die Kunstlehrerin und der Geschichtslehrer und der Lateinlehrer und die ganzen Konferenzen und die Pausen und der Gong und so weiter, also all diese Dinge irgendwie verbindet es uns und der Schulalltag natürlich, die Schüler sehen es von einer anderen Perspektive. Und ich suche im Programm so die gemeinsamen Gefühle raus, so was ist, worüber können wir alle gemeinsam lachen und vielleicht uns auch ein bisschen aufregen und so. Genau, und ich freue mich natürlich, wenn da sowohl Schüler da sind, auch ehemalige Schüler, also ich hatte schon Schüler, die ich im Unterricht hatte, die dann plötzlich sich da melden, sich zu Wort melden, sagen. Und hier sind sie, Herr Schröder, das ist immer spannend. Das ist sowieso so interessant, wie die Schüler ihren Lebensweg dann beschreiten. Wenn ich manchmal Schüler nach 10, 15 Jahren wieder treffe, wenn die erwachsen geworden sind und so, was aus denen geworden ist, ein Kopf größer geworden und so. Ne, die haben ihr Leben besser im Griff als ich und so. Das ist ja, total. Ne?
Dein neues Programm, das heißt ja, der Rest ist Hausaufgabe. Ja. Worum geht's da?
Der Rest ist Hausaufgabe ist, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, klingt vielleicht so ein bisschen langweilig, aber es geht natürlich darum, dass sich die Welt, so wie wir sie jetzt hier haben, mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, sich also so schnell, wie sich die Welt entwickelt, momentan, so schnell kann Schule sich überhaupt nicht entwickeln. Das merken wir. Wir sind Beamte, wir haben Sitzheizung fürs Leben. Ne? Wir haben uns gerade mal an die PDF-Datei gewöhnt. Und jetzt haben wir uns gerade an den Beamer und ans digitale Tafel gewöhnt. Und jetzt kommt schon der KI-Unterricht noch hinterher. Und es geht mir so darum, dass viele Dinge eben, dass die Schule Grundlagen legen kann und der Rest, den die Schüler so lernen müssen in der Welt, wenn sie dann mal draußen sind und ja in die Welt hinausgehen, der Rest ist Hausaufgabe. Der Rest, für uns alle gibt es eben, ist, dass die Schule begleitet uns einen Weg und dann kommt nochmal ganz viel obendrauf. Also jeder hat noch so sein Päckchen zu tragen, sei es in der Pubertät, die nicht ganz durchstanden wurde oder Ähnliches.
Schön fand ich auch, als du den Overhead-Projektor auf die Bühne geholt hast. Dass es die noch gibt, finde ich schon wirklich klasse, muss ich sagen.
Das ist natürlich die Erinnerung an die alte Zeit, an den alten analogen haptischen Unterricht.
Herrlich.
Das, was man noch anfassen konnte. Und gibt es noch in vielen Schulen. Also ich war gerade eben erst in der Schule und da habe ich den Schulleiter gefragt, ja, habt ihr zufällig so einen Overhead-Projektor? Und der sagt so, nein, das haben wir nicht mehr. Ich gehe ins erste Klassenzimmer rein, was steht da? Ein Overhead-Projektor.
Super.
Heimlich hat das jede Schule noch und ich habe den immer dabei. Also wir haben immer den gleichen Overhead-Projektor, den wir mitnehmen, auch jetzt nach Hannover. Und der begleitet mich wie so eine Erinnerung an den guten alten Unterricht, vielleicht an die gute alte Zeit des nicht digitalen Unterricht. Genau, es geht aber auch viel um digitalen Unterricht, es geht um Unterricht mit KI, es geht um Unterricht mit ChatGPT, es geht um Schweden mit der Reanalogisierung, ne? Die gehen ja jetzt quasi wieder zurück. Was macht die Digitalisierung mit den Schülern, was macht Social Media mit Schülern, darüber müssen wir auch drüber reden. geht um Elternabende und viele kleinere und ja, und auch vielleicht ein paar belanglosere Themen, die aber lustig sind.
Elternabende, das hat ja auch immer ein bisschen was von Comedy, wenn ich mich so zurückerinnere, wenn ich mit meinen Töchtern zum Elternabend musste. Also von daher, wenn du jetzt noch mal eine Unterrichtsstunde halten müsstest, was wäre das Thema?
Oh, das ist, ich bin ja Deutschlehrer. Ne? Als Deutschlehrer bin ich natürlich im Auftrag der klassischen Bildung. Und ich mache sogar tatsächlich ein bisschen Unterricht während meines Programms. Und Goethe und Schiller, damit verliere ich schon alle. Goethe und Schiller waren ja quasi Bros und die haben sich ja 1467 Briefe geschrieben, wo ich auch so denke, ey, ruft euch doch an, als sie in Weimar gelebt haben. Und was jetzt rausgekommen ist, ist der WhatsApp-Chat zwischen den beiden. Die haben sich auch WhatsApps geschrieben und diesen WhatsApp-Chat, den habe ich mitgebracht. Und wie sie sich kennengelernt haben, wie die gelebt haben in Weimar und wie Napoleon in Weimar war. Und Napoleon war ja Goethe-Fan und Goethe war Napoleon-Fan. Also zum Beispiel, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus ne, klassischer Bildung sozusagen, den ich mir dort nicht verkneifen kann. Es geht um Weimar, da wo das Goethe-Denkmal durch die Bäume schillert.
Sehr schönes Wortspiel. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Theater am EG jetzt am kommenden Sonntag. Da sind die Karten allerdings schon leider weg. Aber wer Lust hat, Herrn Schröder mal live zu erleben, ein bisschen Deutschunterricht mitzumachen, im kommenden Jahr, da tritt er am 21. Mai in Hannover in der Swiss Live Hall auf. Und für die Show Der Rest ist Hausaufgabe, da gibt es auch noch Karten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johannes, und wünsche dir eine tolle Show im Theater am EG.
Liebe Martina, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung zu euch. Danke.
Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. William Shakespeare ist ja bekannt für seine Werke rund um die Irrungen und Wirrungen der Liebe. Viel Lärm um nichts ist ein ebensolches Stück. Momentan ist es in Langförden zu sehen, einem Ortsteil von Vechta. Aufgeführt vom Verein Theater für Jedermann. 3 Jahre lang haben zahlreiche Ehrenamtliche an dieser Inszenierung gearbeitet. Und jetzt kommt sie vor der Langfördener Kirche unter freiem Himmel zur Aufführung. 800 Besucher passen auf die Tribüne. Fritzi Blömer berichtet über dieses ganz besondere Projekt.
Hier ist die Schlange, der Dame mit der Maske.
Im Backstage-Bereich, dem Pfarrheim, ist es trubelig. Zuerst müssen alle in ihre Kostüme, die Bühnenmikros werden angeklebt und dann heißt es Schlange stehen für Haare und Make-up.
Ja, jetzt, wenn der Geruch kommt von Kosmetika, geht auch so ein bisschen was an. Adrenalinmäßig, ja.
Joachim Johannesson ist in diesem Jahr nach 11 Jahren Bühnenpause wieder mit dabei.
Eine kleinere Rolle, aber ja, mit vollem Einsatz, ja, hoffentlich.
2003 hat der Vechter Verein Theater für Jedermann sein erstes Stück auf die Bühne gebracht. Wie könnte es anders sein? Der Jedermann von Hugo von Hofmannsthal. Auch damals, unter freiem Himmel, vor der fast 1000-jährigen katholischen Kirche, wegen ihrer Türme liebevoll auch Langfördener Dom genannt. Es folgten 6 weitere Stücke, immer im Abstand von 2 bis 3 Jahren. Die sind auch nötig, um so ein Mammutprojekt zu stemmen, weiß Uwe Salewski. Der 64-jährige Lehrer stand bisher immer selbst mit auf der Bühne. In diesem Jahr ist er mit für die Regie verantwortlich.
So als Schauspieler konnte ich vieles auch wegschieben und mich auf meine Rolle konzentrieren. Und diesmal muss man an 1000 Sachen denken, mit 100 Leuten reden und Sachen organisieren. Aber es ist schon toll zu sehen, wie daraus einfach was entsteht. Ne? Wenn alles ineinander greift und man dann wirklich so eine große Produktion am Ende hat, das ist schon ein Riesenerlebnis.
Etwa 80 Leute sind ehrenamtlich an der Produktion beteiligt. Neben den Laienschauspielerinnen und Schauspielern sind auch hinter den Kulissen viele helfende Hände im Einsatz. Zum Beispiel sind alle Kostüme maßgeschneidert und sollen genauso aussehen wie in der damaligen Zeit. Das ist viel Recherche, sagt Daniela Sander. Sie hat hier den Hut auf und ist jedes Mal wieder mit viel Herzblut dabei.
Man hat die Möglichkeit, Kostüme zu nähen, die hochwertig sind. Und sowas würde man im Alltag nicht nähen. Ne? Auch diese aufwendige Geschichte, das ist, finde ich, was richtig Spaß macht.
Aber auch durchaus an der ein oder anderen Stelle herausfordernd ist, weiß Kostümkollegin Anja Riemann.
Also die Stoffe haben uns schon manchmal Nerven gekostet an der Maschine. Stur, zu leicht, zu dünn, zu dick. Die Höchstanzahl an Nadeln, die mir abgebrochen ist bei einem Stück, waren 5, wo ich gesagt habe, so 2 Nadeln gebe ich dem Kleid noch und dann fliegt es erstmal in die Ecke.
Es gibt mehrere Kostümwechsel, von der Marktszene zum Maskenball zur Hochzeit. Und hier und da muss auch kurzfristig noch etwas angepasst werden.
Das sieht furchtbar aus, das musst du anders machen.
Das muss von innen, müsst ihr das.
Ich habe das noch nie abgemacht.
Nein, das kommt hinterher, das kommt erst zum Fest. Dann macht sie die einfach davor.
Neben vielen Ehrenamtlichen ist die Technik bei der Produktion mit Profis besetzt. Hinten auf der Zuschauertribüne sind große Mischpulte aufgebaut. 22 Mikrofone, 30 Moving Lights, also bewegliche Scheinwerfer. Die Außenfassade der Kirche wird als Projektionsfläche genutzt. Bevor es losgeht, natürlich ein letztes Toi, toi, toi.
So macht man das.
Und dann nehmen Shakespeares Intrigen ihren Lauf.
In meinem Auge ist sie das holdeste Fräulein, das ich jemals erblickte.
Claudio ist schwer verliebt in Hero, doch Don Juan will die Hochzeit sabotieren.
Könnte mir das nicht als Fundament dienen, um Unruhe darauf aufzubauen?
Und Benedikt liebt Beatrice, weiß es nur noch nicht.
Dieses Mädchen ist schön, das tut mir nichts. Ein anderes ist tugendhaft, das tut mir auch nichts. Ein drittes ist verständig, das tut mir immer noch nichts.
Doch dank der nächsten Intrige wird die Liebe entfacht.
So gewöhne ich mein wildes Herz an deine teure Hand. Sei treu und Liebster, deine treue König.
Und ein paar Lebensweisheiten gibt es auch noch, sogar in musikalischem Gewand.
Du seufzt nicht, Mädchen, klagt nicht weh. Ein Mann muss stets betrügen.
Noch 2 Aufführungen stehen am Wochenende an. Dann ist Schluss für dieses Mal. Denn wer einmal Bühnenluft geschnuppert und einen Abschlussapplaus erlebt hat, der vergisst das nicht so schnell, glaubt Petra Pekeler, die seit Jahren Teil des Teams ist.
Die das erste Mal auf der Bühne stehen und das erleben, die werden mit Sicherheit anschließend sagen, wow, jetzt weiß ich, wofür wir 3 Jahre geübt haben. Es ist wirklich ein ganz, ganz toller Moment. Das ist Schauspielerei.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Witzigkeit kennt keine Grenzen und das ganze Leben ist ein Quiz. Das sind Songs aus Harpe Kerkelings Kultfilm Kein Pardon. Den gibt es jetzt auch als Musical auf der Landesbühne Nord. Wir waren bei der Premiere in Wilhelmshaven dabei. Dann machen wir Lust auf Konzerte an ganz ungewöhnlichen Orten mit hochkarätigen Musikerinnen und Musikern. Und auf die 91. Herbstausstellung im Kunstverein Hannover und in der Städtischen Galerie Kubus. Und dann haben wir noch für Sie die Höhepunkte des ersten jüdischen Festivals der jüdischen Gemeinde in Osnabrück zusammengestellt. Einen schönen Abend für Sie. Gemeinsam geht es mit Ihnen durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und das Leben ist ein Quiz. Sie haben es wahrscheinlich erkannt, oder? Genau, das sind die Songs aus Harpe Kerkelings Kultfilm Kein Pardon. Den gibt es jetzt auch als Musical, entwickelt von Comedian Thomas Hermanns und Harpe Kerkeling. Und dieses Musical zeigt jetzt die Landesbühne Nord. Frank Jacobs war bei der Premiere in Wilhelmshaven dabei.
Mensch, Mama, heute ist Jubiläum, die 250. Ausgabe von Witzigkeit.
Bitte trinken wir Sekt zur Feier des Tages.
Peter Schlönske wartet mit seiner Familie im gemeinsamen Wohnzimmer in Bottrop gespannt auf ihr Highlight der Woche. Die Show Witzigkeit kennt keine Grenzen mit Star-Moderator Heinz Wäscher. Und dann geht sie auch schon los.
Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon.
Peter, der mit Mitte 20 immer noch zu Hause wohnt, ist Riesenfan und prompt meldet seine Mutter ihn bei einem Talentwettbewerb für seine Lieblingsshow an. Und es klappt, sehr zur Freude der Mama, die das sofort am Telefon rum erzählt.
Hallo Waltraud, hier ist die Hilde, wie geht's, was macht dein Sohn? Mein Sohn ist beim Fernsehen. Ja, stell dir vor, heute, gerade. Stell dir vor, bei Witzigkeit.
Allerdings ist Sohn Peter erstmal nur Kabelträger. Und bei den Proben erkennt er nun, was für ein Ekelpaket sein Idol Heinz Wäscher in Wirklichkeit ist.
Heinz, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause.
Nicht in diesem Ton! Ich lasse mich hier noch nicht anbrüllen!
Ich mache
jetzt erst einmal eine kleine Pause.
Durch Zufall muss Schlönske plötzlich in das Kostüm des Glückshasen schlüpfen, die Kultnummer der Familienshow. Doch er verpatzt seinen Einsatz live im TV, sehr zum Ärger von Moderator Wäscher.
Was ist denn los mit Lustigen? Das dumme Lustige Glückshasen, was hast du das Briefchen gelassen? Tja. Ich hab ihn vergessen!
Schlönske lässt seine Wut raus, vor laufenden Kameras.
Fällt es hin, das dumme Häschen, grapscht der Wäscher an ein Märchen. Witzig kein, auf Kartoffelska. Witzig kein, pardon, Kanier.
Und schließlich ist der alternde Wäscher raus aus der Nummer und Schlönske der neue Moderator.
Peter Schlönske, wie wunderbar. Peter Schlönske, der neue Star.
Das Musical Kein Pardon entführt die Zuschauer in eine längst vergangene Fernsehwelt und zeigt die krassen Gegensätze zwischen dem Showbiz und der einfachen Leute. Auf einem Podest, etwa 2 Meter über der Bühne, das Wohnzimmer der Schlönskes mit Mustertapete und olivfarbenem Lehnensofa. Darunter das schillernde TV-Studio mit rund 130 Lichtstimmungen, Glitzervorhängen und beweglichen Bühnenbildern springen Schauspieler und Publikum von einer Welt in die andere.
Die Treppe war steil. Die Bühne groß, das Ganze von vorn und bitte los. Der Glücksschweiß wird kalt, die Blume alt.
Schauspieler Gregor Scheil überzeugt als Peter Schlönske und Stefan Faupel macht nicht nur im Glitzeranzug und extra weißen Zähnen eine gute Figur als Heinz Wäscher, sondern auch im Abendkleid als Uschi Blum. Sehr zur Freude des Publikums.
Also ganz hervorragend gemacht. Man kennt ja nur den Film, aber das ist wirklich toll auf die Bühne gebracht, da kann man nur empfehlen.
Da sind Elemente vom Film drin, aber doch eine viel eigenere Interpretation zum Musical. Der Film ist total interessant und lustig und das Musical auf seine Art auch.
Ja, super. Und vor allem jetzt habe ich einen Ohrwurm mit Witzigkeit, kennt keine Grenzen. Ganz klasse, tolle Leistung von den Schauspielern.
Lustig, sehr lustig.
Super. Bunt, laut, spannend. Und dafür gab es im ausverkauften Stadttheater in Wilhelmshaven minutenlangen Applaus für das Ensemble.
Wenn Sie Lust haben auf Kein Pardon, das Musical für die Vorstellung am Montag, den 8. September, da gibt es noch Karten. Und außerdem wird das Stück auch in Vechta, Papenburg, Norden und einigen anderen Orten bei uns in Niedersachsen gezeigt. Alle Informationen finden Sie unter Landesbühne Nord. Entspannt durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ein Gewächshaus, eine Reithalle, ein Bio-Supermarkt und ein Segelschiff. Diese 4 Orte hat NDR Kultur im vergangenen Herbst zu ganz besonderen Konzertsälen gemacht. Jetzt gehen die NDR Kultur Pop-Up-Konzerte in die 2. Runde. Und gesucht werden wieder Orte für ganz außergewöhnliche Live-Auftritte. Welche hochkarätigen Musikerinnen und Musiker diesmal dabei sind und wie die tatsächlich zu ihnen kommen, das verrät Ihnen Jan Wiedemann.
Philharmonie Essen, Leishalle Hamburg, Bärwaldhalle Stockholm. Sein Tourplan der kommenden Monate führt Mr. Red Horn in die großen europäischen Konzerthäuser. Und dazwischen noch an einen Ort, der ganz sicher so gar nicht in diese Reihe passen wird.
Ich bin Nils Landgren und ich freue mich auf ein ungewöhnliches Konzert in einem ungewöhnlichen Ort.
Und den besucht der Jazz-Posaunist nicht allein. Nils Landgren bringt ein prominent besetztes Trio mit, in dem unter anderem die frisch gekürte Gewinnerin des Deutschen Jazzpreises Eva Klesse mitspielt. Ein weiteres Pop-Up-Konzert gestaltet Felix Klieser zusammen mit dem Zemlinski-Quartett aus Prag. Der Hornist, der ohne Arme geboren wurde und sein Instrument mit den Füßen spielt, ist längst nicht mehr nur musikalisch ein Vorbild für viele, sondern auch mit seiner Botschaft.
Ganz oft sitzt man vor einer Situation, weiß nicht, wie es gehen soll, aber hat so dieses innere Vertrauen, das kriege ich schon irgendwie hin und dann findet man auch irgendwie diese Lösung.
Konzerte an ungewöhnlichen Orten, damit kennen sich diese 4 gut aus. Das Voice Exchange Quartett vom NDR Vokalensemble hat schon in Hamburger Clubs und auf einem Schiff gespielt. Das Konzept klassischer Vokalgesang trifft auf eine Shanty-Gruppe, auf DJs oder Beatboxer. Für ihr Pop-Up-Konzert bringen sie einen Special Guest mit. Und auch diese zwei sind mit dabei. Selig-Frontmann Jan Plewka und sein Gitarrist Marco Schmädje. Sie bringen unter anderem 80er-Coversongs mit.
She was more like a beauty queen from movie scene. Said don't mind, but what do you mean? I am the one.
Und auch sie sind schon häufiger an ungewöhnlichen Orten aufgetreten.
Das Schloss der Trombusch.
Ja, das Schloss und eine Werft hatten wir auch schon.
Ja. Das war toll, ein Biobauernhof in Dithmarschen.
Und eine Feuerwache.
In Norderstedt.
Wohin es aber nun in wenigen Wochen für ihr NDR-Kultur-Pop-Up-Konzert geht, das ist noch völlig offen. Wer eine Idee hat, kann sich ab sofort für alle vier Konzerte bewerben. Egal ob Alltagsort oder einmaliger Platz. Hauptsache, es geht irgendwo hin, wo man alles erwarten würde, nur keine Live-Musik. Aus allen Bewerbungen wählt eine NDR-Kulturjury für jedes Konzert drei mögliche Orte aus. Die treten in einer Abstimmung gegeneinander an. Und wer dann gewinnt, für den geht alles ganz schnell. Denn schon knapp eine Woche später werden die außergewöhnlichsten Konzertsäle des Nordens von Musik erfüllt sein.
Wir freuen uns mächtig auf die ganzen Bewerbungen, die kommen.
Und sind sehr gespannt, was da so kommt. Ob es jetzt sehr ungewöhnliche Orte sind, wie vielleicht ein Heuschober oder ein Schiff.
Oder ein Hinterhof.
Oder vielleicht auch die soziale Einrichtung, wo jeden Tag gute Arbeit geleistet wird.
Oder ein Privatstrand.
Ich spiele ja gerne überall, da wo man mich haben will. Aber nur dann.
Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. But the kid is not my son.
Wenn Sie sich bewerben wollen, dann machen Sie einfach mit und schreiben an ndr.de/popup. Dort finden Sie dann auch alle Informationen zu diesen Konzerten. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wer sich von Ihnen einen breiten Überblick über das Schaffen von Künstlerinnen und Künstlern in Niedersachsen verschaffen möchte, der ist im Kunstverein Hannover und in der Städtischen Galerie Kubus richtig. Dort wurde jetzt die 91. Herbstausstellung eröffnet. Präsentiert werden 46 künstlerische Positionen von ganz bekannten Namen. Agnes Bührig hat sie getroffen.
In der Mitte der Städtischen Galerie Kubus breitet sich eine luftige Skulptur aus. Äste von Eichen sind zu einem unregelmäßigen, länglichen Gestell gezimmert. Darin und daneben Trommeln verschiedener Größen. Essstäbchen erzeugen zufallsgesteuert Töne, Klang und Raum ist das Thema des Künstlerduos Watanabe Zurborg aus dem Landkreis Vechta, Walter Zurborg.
Grundthema ist, die Dinge im skulpturalen wie auch im klanglichen Sinne so divers wie möglich zu sehen. Also die Dinge können alles sein für uns. Das erklärt auch so ein bisschen die Anwendung von Gehäuselüftern als Schlagmechaniken, Essstäbchen als Trommelschläger, Pfeifenreiniger als Stopper.
Das zu erkennen dauert eine Weile. Man steht und guckt, hört und überlegt, woher wohl der nächste Trommelschlag kommen wird. Auch Töne erschaffen diese Skulptur, breiten sich im Raum aus wie die hölzernen Äste. Das Nachdenken über Natur und Mensch habe sie inspiriert, sagt die Künstlerin Tamaki Watanabe, die in Japan geboren ist.
Bei uns ist die Natur gar nicht getrennt vom Menschen, sondern wir leben quasi mit Natur. Aber heutzutage in Japan ist es verloren gegangen. Und andererseits in Europa ist es früher war wirklich Natur und Menschen ziemlich getrennt. Aber jetzt sie versuchen wirklich mit der Natur zusammenzuleben.
Natur und Verwandlung sind wiederkehrende Themen dieser 91. Herbstausstellung. In den Räumlichkeiten des Kunstvereins Hannover zeigt Anna Eisermann, ausgezeichnet mit dem Kunstpreis der Sparkasse Hannover, einen märchenhaften Wunschbrunnen mit großen Brüsten aus Jute. Wasser und die Mutterbrust als Elemente des Lebens. Läuft hat der mexikanische Fotograf Irving Villegas seine Fotoserie über den VW-Käfer in Mexiko genannt. Aus einem Auto mit geöffneter Vorderhaube verkauft da ein Mann am Straßenrand Bananen. Und auch in der Arbeit von Jana Piotrowski, die den Preis des Kunstvereins Hannover erhalten hat, geht es um Verwandlung.
Die spezielle Blicke richtet den Blick auf den Schleimpilz. Es ist ein ziemlich faszinierendes Wesen.
Per Livestream und Videoprojektion kann man diesem Einzeller dabei zugucken, wie er sich verästelt. Zu Hause im Atelier der Künstlerin in einer dunklen und feuchten Kiste.
Bei der Arbeit würde ich so daran denken, dass der Schleimpilz eine der ältesten Lebensformen auf der Erde auch ist und dass es dabei darum geht, uns zu reerinnern, zu verlernen und neu zu lernen und uns gegenseitig auch zu betrachten und wahrzunehmen und anzuerkennen, wertzuschätzen.
Auch der gebürtigen Hannoveranerin geht es dabei um die Frage, wie wir mit unserer Umwelt in Beziehung treten wollen. Aber auch, wie wir uns Kontakte fern der genetischen Verbindungen mit Wesen selbst suchen, eigene Netzwerke aufbauen. Zugleich hat das Beobachten des Schleimpilzes und seiner minimalen Bewegungen zu weiterer Verästelung etwas Meditatives. Sich einlassen, beobachten, Natur und unsere Beziehung zu ihr neu denken, dazu laden etliche Arbeiten dieser 91. Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover ein.
Der Querschnitt von Kunst aus ganz Niedersachsen, derzeit zu sehen im Kunstverein Hannover und in der Städtischen Galerie Kubus in Hannover, und das Ganze noch bis zum 26. Oktober. Der Dienstagabend hier bei NDR1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ein kleiner Skandal hat noch keinem Festival geschadet. Ob das, was im Vorfeld des ersten jüdischen Kulturfestivals geschehen ist, ein Skandal ist, das mag sich jeder selbst beantworten. Jedenfalls wurde der niederländisch-jüdische Bestsellerautor Leon de Winter nach einem umstrittenen Artikel in der Zeitung Die Welt im Mai wieder ausgeladen. Die Meinung de Winters stünde im deutlichen Gegensatz zu den Grundwerten der jüdischen Gemeinde und dem, was wir mit unserem Festival erreichen wollen, so der Intendant des Festivals in Osnabrück. Er bedauert den Ausfall des Stars, meint aber auch, wir haben ja noch viele andere Höhepunkte. Und über die berichtet nun Michael Niehaus.
Die Frau hat eine Persönlichkeit, ein Charisma und ist noch sehr, sehr sympathisch, vom Jazz zum Pop. Die Frau ist wirklich Multikulti, also sie hat ja auch eine Klassikausbildung gemacht, aber ihre Stimme ist einfach unbezahlbar.
Avi Tubiana, Intendant des ersten jüdischen Kulturfestivals in Osnabrück, über Marina Maximilian, die das Eröffnungskonzert bestreiten wird. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin. Und Avi Tubiana, Ex-Kfz-Mechaniker bei BMW, Schauspieler und auch Intendant der Jüdischen Kulturtage Berlin, will in Osnabrück das Berliner Erfolgsmodell nicht kopieren. Sein Konzept für Osnabrück.
Es sollte einfach nicht typisch, was die Leute immer klischeehaft denken, dass jüdische Kultur nur mit Klezmer verbunden ist. Und deshalb wollte ich einfach die Vielfalt anderer Gesichter quasi zeigen. Und das habe ich in der Form quasi alleine mit der Eröffnungskonzert, mit der Marina Maximilian, Avishai Cohen, mit dem Silber-Oktett, einfach viele Facetten von dem Judentum bzw. von der Kultur zu zeigen.
Man braucht nur eine Insel, allein im Weiten Meer. Man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr.
Ein Gedicht von Mascha Kaleko, gelesen von Christiane Munzberg, die den literarischen Teil des jüdischen Kulturfestivals in Osnabrück verantwortet. Maschas Leuchtende Jahre ist ein Bilderbuch über die Dichterin Mascha Kaleko, die in den 20er Jahren mit ihren Gedichten große Erfolge hatte. 1938 vor den Nazis in die USA geflohen, zog sie 1959 nach Israel. Christiane Munzberg wird dieses Buch vorstellen.
Es gibt eine Bilderbuch-Kinofassung, wo die Kinder die Bilder sehen und ich lese das Buch vor. Und das sind natürlich sehr kurze Texte, denn es wendet sich an Kinder von 7 Jahren. Also muss man die Kinder auch mit einbeziehen. Sie müssen erklären, was auf den Bildern zu sehen ist. Ich werde fragen, ob sie das verstanden haben.
Christiane Munzberg ist eine Art Osnabrücker Reimport. Sie wurde hier geboren, machte eine Ausbildung zur Buchhändlerin und arbeitete lange als Kulturreferentin für den Bertelsmann Verlag. Ihr Konzept für die jüdischen Kulturtage in Osnabrück.
Mir sind vor allem 3 Dinge wichtig. Einmal geht es um jüdische und israelische Perspektiven. Dann geht es mir um Erinnerungskultur. Und es geht mir auch darum, eine Brücke in unsere Region zu schlagen mit diesen Büchern.
Avi Tubiana, der Intendant, hatte von zahlreichen Highlights gesprochen. Bereits heute, 2 Tage vor Festivalbeginn, hat Osnabrück ein neues Kunstwerk. Ein Mammut-Graffiti, etwa 10x12 Meter, an der Thomas-Morus-Schule. Geschaffen hat es Benzi Broffmann, dessen Riesen-Graffitis nicht nur in Israel, sondern auch zum Beispiel in London und Amsterdam zu sehen sind. Bring Them Home Now, bringt sie nach Hause jetzt, ist ein Graffiti in Berlin. Ein Werk, das an die Geiseln der Hamas erinnert. In Osnabrück zeigt er drei junge Menschen unter einer etwas hektisch flatternden Friedenstaube. Kunst ist eine Waffe, hat er einmal gesagt. Kunst ist eine Waffe im positiven Sinne. Wenn ich auf der Straße arbeite, dort stehe, kann niemand mit mir sprechen. Aber ich benutze meine Kunst, wenn die Leute stehen bleiben und mit mir reden. Dann kann ich sie inspirieren, mit ihnen sprechen und Güte und Erinnerungen geben. Besonders liebt Benzi Broffmann es, mit Kindern zu arbeiten. Und das wird er auch in Osnabrück in drei Workshops tun.
Festivalbeginn ist am 4. September mit dem Konzert von Marina Maximilian und alle Informationen finden Sie natürlich auch online unter Jüdisches Kulturfestival in Osnabrück. Und dann habe ich was für Sie noch kurz zum Schluss. Es gibt ein paar Restkarten für die Talkrunde Bewegende Frauen am Donnerstag, den 4. September in Hannover. Das ist eine Gesprächsrunde für Frauen und mit Frauen. Und dabei kommen dann ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zu Wort. Unter anderem Daniela Marie Gruber, sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde. Gonca Kaftan, sie ist stellvertretende Bürgermeisterin in Nienhagen. Brigitte Gericke ist mit dabei. Sie leitet die Pfarrgruppen der Üstra und Ninja Lagrande, Moderatorin, Autorin, Podcasterin und Kulturschaffende. Und Musik gibt es auch von Anatolian Goes Jazz. Also wenn Sie Lust haben und kurzfristig am Donnerstagabend ab 19 Uhr in Hannover dabei sein möchten bei einem inspirierenden Abend für Frauen, mit Frauen, das Bewerbungsformular finden Sie bei uns online unter ndr.de/ndr1niedersachsen und wir melden uns dann bei Ihnen bis Mittwoch, ob Sie dabei sind. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Hier geht es gleich traumhaft weiter. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja bei Bewegende Frauen in Hannover am Donnerstagabend. Ansonsten hören wir uns am kommenden Dienstag im Kulturspiegel. Ich freue mich auf Sie.